Soundspaziergang 2014. Texte im Ohr, das Regierungsviertel vor Augen. Robert Brosser, What Will You Do?
Vorweg bitte ich darum, mein nicht wirklich akzentfreies Englisch zu entschuldigen, wie auch die vermutlich oder mit ziemlicher Sicherheit falsch ausgesprochenen chinesischen Bezeichnungen. Vielen Dank. What will you do? Samstagnacht und aufgewühlt vom Tanzstück Argon gehe ich in Richtung Burgtheater, ergriffen von der Energie, die die Impulstanzpremiere von Florentina Holzinger vermittelte. Besonders, wenn der knienden Performerin die Fäuste bandagiert werden, sie dann, in einen Boxermantel gehüllt, die Kapuze ins Gesicht gezogen, auf den Boden drischt, keucht und immer schneller schnauft, als müsse sie die Stimme erst wachrufen, rausziehen aus den Eingeweiden diese tiefe, schier animalische Stimme. What will you do when I come over you? Sie lässt keinen Zweifel an ihrer Wandlung zur aufbegehrenden Einzelkämpferin, von der eine Erweckung das Stück handelt. Auf allen Vieren, um sich schlagend, brüllt Holzinger, Suddenly I had a strange feeling, a purpose, all in one with nature. Während ich dies schreibe, befinde ich mich in Xi'an, Metropole der chinesischen Provinz Shaanxi, in deren von Shopping-Malls und Hotels überragten Altstadt ich auf einen taoistischen Tempel stieß. Der Altarraum des Hauptgebäudes war von 4 Meter hohen Statuen flankiert, mit erhobenen Schwertern und Lanzen zum Angriff bereit. Krieger des alten Chinas, die im heiligen Kanon angelangt, mit verzerrten Gesichtern, geweiteten Augen erschreckend real wirkten, gnadenlos und kaltblütig verrückt und blutrünstig. Nicht verwunderlich, dachte ich mir, dass die Taoisten den Kriegsherren und Brandschatzern der Vergangenheit die Form von Göttern gaben, um der Gewalt, die ein Mensch auszuüben imstande ist, beizukommen, sie zu bannen. Selbst wenn das Tanzstück Argon in weiterer Folge in den Klamauk abgleitet, in diesem Moment ist die Transformation greifbar, Holzinger ein entfesselter Ausnahmezustand, anders und beängstigender, aggressiv als die Betrunkenen, die mir auf der Ringstraße entgegenstolpern. Vom Passagen- oder Volksgartenclub high-heelige Klacker und plumpe Anmachsprüche. Damit konfrontiert erscheint mir Holzingers Performance echter als das Grölen und Schlangestehen vor zugekoksten Türstehern, irgendwie ehrlicher, realer als das oberflächlich aufgeputschte Samstagnachtspektakel im Namen von David Guetta und Flying Hirsch. Die Arroganz gewöhne ich mir schnell ab, weil klar, eine solche Empfindung ist mir als fragwürdig, war das Versprechen über den Alltag hinaus hebender Gewalt doch einer der Gründe, die am 15. März 1938 aber Tausende just hier an diesem Ort Adolf Hitler zu jubeln ließ. Davon abgesehen beschlich mich während der Impulstanzvorstellungen der Eindruck, der moderne Tanz huldige in einer faschistoid zu bezeichnenden Art dem Körper, dem Ideal des schönen, jungen, austrainierten Leibs. Tagsüber wandern wenige Touristen über den Heldenplatz, verlangsamen den Schritt, gehen sie an den Fiakern vorbei, um, so scheint's, ein wenig vom Wiener Idiom zu erhaschen, welches Reiseführer oder Tourguide versprechen und die schnauzbärtigen, mit Melonen behüteten Kutscher tatsächlich in erstaunlicher Prägung beherrschen. Von der Nationalbibliothek bis zu den Rosenhecken am Durchgang zum Burgtheater zeigt sich das Areal gähnend leer wie der Tempel im Volksgarten, dessen eigentlicher Inhalt, eine Marmorstatue des griechischen Heros Theseus mit erhobener Keule bereit, den Kentauren zu erschlagen, im Gegensatz zum chinesischen Ponton mit ausdruckslosen Gesichtszügen, vor fast 100 Jahren ins Kunsthistorische Museum übersiedelt wurde. Ein Ort wie das Regierungsviertel ist jedoch nie ohne Menschenmengen zu denken, ohne die Ereignisse, die diese hervorriefen oder veränderten. Eine persönliche Erfahrung mit einer politisch motivierten Masse verdanke ich der Occupy-Bewegung, die 2012 den Platz vor der Londoner St. Paul's Cathedral besetzte. Man warf sich die Guy Fawkes-Maske über, scherte sich nicht drum, dass Warner Brothers als V for Vendetta Markeninhaber an der vage lächelnden, anonymen Visage eines stilisierten Attentäters verdient, der, wie man es mir in der Novembernacht des alljährlichen Bonfires erzählte, als einziger Mensch das britische Parlament jemals mit ehrlichen Absichten betreten hatte, um sämtliche Politiker, Bischöfe und Vertreter des englischen Hochadels auf einen Streich auszulöschen. Die Hipsters, obdachlosen Unidozenten, der grauhaarige Skater mit seiner kleinen Tochter oder die Frau, die in Londoner Parks Haselnüsse pflückte und diese für Einkaufszentren an Passanten verschenkte. Sie bündelten sich unter Slogans à la Reclaiming Our Dignity, One Square at a Time oder Property is Theft. Der Grund fürs Kambieren vor dem Portal der Kathedrale lag in der Abwehr zunehmender Einflussnahme von Seiten der Konzerne, lag darin, im öffentlichen Raum mehr zu sehen als ein Instrument für Shopping und Gastronomie. Durch die Besetzung öffentlichen Raumes wollte man zeigen, dass dem Einzelnen trotz postdemokratischer Verhältnisse Wege des Widerstandes zur Auswahl stehen. Vordergründig mochte der Protest, wie schon der Name bzw. mittlerweile die Marke andeutet, eine Sache der Besetzung und damit des Ortes sein. In seiner Tragweite war Occupy aber weder der Zuccotti Park, der Platz vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt oder der Bozner Platz in Innsbruck. Ich glaube, dass Occupy nicht durch die Maske, sondern durch das Zelt zu verstehen ist, dem Emblem des Nomaden. Nicht der Ort ist wichtig, sondern die Gedanken, Reise und der dadurch kurzzeitig geschaffene Freiraum. Bis zur polizeilichen Räumung im Februar 2012 wurde der Platz vor der St. Paul's Cathedral in einen gesellschaftlichen Think Tank transformiert. Durch Besetzung wurde kein geografischer Ort erobert, aber die Möglichkeit geschaffen, eine Idee zu entwickeln. Wie sich eine solche für das jetzige Österreich gestalten könnte, frage ich mich gar nicht, sondern stehe am Heldenplatz beunruhigt vom Wissen, nicht mal Widerstand in kleinem Maße hinzukriegen. Ich habe einen Auftrag als Blockschreiber für die Seestadt-Baustelle in Aspern angenommen und als mir vorgeschlagen wurde, Aspern-Seestadt in den Texten in Kleinschreibung zu verwenden, da dies das Markenzeichen wäre, vorschnell zugesagt. Bald darauf konnte ich mich einer gewissen Irritation nicht erwehren. Durch diese Schreibweise war mein Blogtext mehr oder weniger zu einem Werbeträger mutiert. Meine Absicht war, die Geschichten der um die Großbaustelle anzutreffenden Menschen zu sammeln. In diesem Vorhaben stieß ich erstaunlich oft auf Occupy-verwandte Squatting-Konzepte. Einmal querte ich die Schuttanlage Asperns zu den Gleisen, die im Fabriksareal von General Motors Austria verschwinden. Vorbei an abgestellten Güterwaggons erreichte ich durch kniehohes Gestrüpp die Wagensiedlung Gänseblümchen. Ein Wagenmensch, so die Selbsttitulation, ist kein Nomade per se, sondern sucht eine mit herkömmlichen Wohnungsangeboten zugegeben wenig kompatible Form selbstbestimmten Lebens. Als ich mich durchs Gestrüpp am Rand des Ackers kämpfte, wurde ich von A neugierig beobachtet. »Na, wo kommst du denn her?« fragte sie mich, auf der Außentreppe eines blau-gelb bemalten Zirkuswagens stehend. Den Wagen hatte sie für 800 Euro vom Zirkus Belli gekauft, eine verschimmelte, rollende Baustelle mit undichtem Dach, die sie bis zum nächsten Winter auf Vordermann bringen wollte. Seit 8 Jahren, erzählte sie, ist sie im Bus unterwegs, wirkt als Puppenspielerin freischaffend. Flexibel wie der Lebensstandort zeigt sich ihre Kunstfertigkeit. Handpuppen, Schuhschachteltheater und eine große Klamaukpuppe waren die Darsteller eines Repertoires selbstverfasster und fremder Stücke. Aufgewachsen in Rheinland-Pfalz kaufte sie sich nach dem Studium den Bus, um drauf loszufahren mit dem Ziel, ihren Platz im Leben zu entdecken. Das Resultat nach 8 Jahren? Sie hat viel Leben gefunden und ebenso viele Plätze, jedoch keinen fixen Standort. Was als Konstante blieb, egal ob in England, Spanien oder Israel, ob sommers im Norden oder winters im Süden, war und ist der Bus. Den vor kurzem gefassten Entschluss, sesshaft zu werden, wollte sie mit Hilfe des eigenhändig reparierten Zirkuswagens umsetzen, der Ideale und der in Wien begegneten Liebe wegen. »Es gibt«, sagte A., und ich spürte die Überzeugung, die in ihren Worten steckte, »nichts Schöneres, als im Wagen zu leben. Es ist ehrlich und aufrichtig, weil man die Natur anders, näher wahrnehmen kann.« Kurz darauf brach ein Gewitter los, die von Schwächert kommenden oder dorthin steuernden Flugzeuge verschwanden in den tief hängenden Wolken und sie öffnete die Schiebetür des Busses einen Spalt weit auf tropfnasse Wiesen und Äcker, die in den nächsten Jahrzehnten zur Seestadt verbaut werden, noch aber, für ein Unwetter zumindest, die Ansichten A's glaubhaft bestätigten. »Wenn sie hier ist«, sagte A, »spürt sie, wie reich sie ist. Weil ihr Alltag sich an natürlichen Rhythmen orientieren darf, die das Wiener Stadtzentrum verwehrt.« »Das«, sagte A, »macht einige Menschen neugierig, Andere dagegen haben nur Ablehnung übrig. Vielleicht, vermutete sie, aufgrund altbekannter, rechtspopulistisch angeheizter Klischees. Der Rathausturm ist sichtbar, die Ringstraße hinter Baumreihen und Eisenzaun. Auf den Stufen zur Nationalbibliothek überkommt mich unvermutet eine Ahnung für die Weitläufigkeit dieser Stadt. Im nahen Innenministerium wurde vor wenigen Wochen aus nach wie vor undurchsichtigen Gründen mitentschieden, 1454 Polizisten zur Räumung eines von einer Handvoll Punks besetzten, unter dem Namen Pizzeria Anarchia bekannten Hauses im zweiten Bezirk aufmarschieren zu lassen. Während meines ersten längeren Aufenthaltes in Wien fand ich, 21-jährig, Arbeit als Wächter im Sissi-Museum in der Hofburg über der Silberkammer gelegen. Die Schleich- und Fluchtwege galt es auswendig zu lernen, das Fotografieren der Totenmaske oder der vom Attentäter benutzten Pfeile zu untersagen. Regelmäßig fragten ausländische Besucher, wer Sissi überhaupt sei und woher ihre offenkundige Verehrung rühre. In den Wänden des Museums, welches einst den Habsburgern als Amts- und Wohnstätten gedient hatte, befanden sich versteckte Türen, die in spärlich eingerichtete Kammern führten. Zu Sissis Lebzeiten nützten sie der Dienerschaft als Aufenthaltsräume und Abkürzungen, um eilfertig zwischen den Herrschaftszimmern wechseln zu können. Ehe das Museum durch den Souvenirshop verlassen wird, betritt man den Speisesaal, von dessen hohen Fenstern aus ich beobachten konnte, wie Wolfgang Schüssel aus dem gegenüberliegenden Bundeskanzleramt trat und zum Mittagessen spazierte. Die eigene Mittagspause im hinter dem Vorhang des Eingangfoyers gelegenen Personalbereich teilte ich mir mit Kollegen, die in auffälliger Häufung Künstler waren. Maler, Dichter, Schauspieler, die sich mit dem Teilzeitjob finanziell halbwegs absicherten, ohne viel Zeit und Energie dafür zu opfern. Wenn ich mich wundere, wo bei den Protesten der jüngsten Vergangenheit gegen das Josef-S.-Debakel zum Beispiel den Akademikerball im Gesamten oder die Demontage der linken Szene durch die Staatsgewalt ganz allgemein die Künstler und vor allem die Literaten geblieben sind und wie es sein kann, dass während der Demonstrationen gegen Schwarz-Blau im Jahr 2000 das künstlerische Engagement selbstverständlich war, 14 Jahre später aber kaum ein Schreibender die Notwendigkeit zur politischen Äußerung sieht, stelle ich mir vor, dass wir uns alle, die Autorinnen, Kritikerinnen und Verlegerinnen in diesen Kämmerchen verstecken, froh über den sicheren Posten, nur selten durchs vergitterte Fenster das Geschehen draußen beobachtend und uns einreden, dass es besser sei, vom Rand her zu agieren, als ungebundene, weinselige Außenseiter à la Li Bai, Chinas großer Poet der Tang-Dynastie, der über die Jahrhunderte hinweg zum Schutzgott der Schankwirte avancierte. Sicher. Über den Sinn literarischer Intervention lässt sich lang und müßig diskutieren, wie auch, ob Literatur eine tendenziell subversive Charaktereigenschaft überhaupt zusteht. In Changsha, rund 17 Stunden südlich von Jian gelegene Hauptstadt der Provinz Hunan, erzählte mir eine junge Chinesin, dass Mao Zedong laut Schulunterricht zu 80% richtige Entscheidungen getroffen habe und das Volk für sich gewinnen konnte, weil er in Dichtung und Kalligraphie bewandert war. Eine Kunstsinnigkeit, die er seinem Rivalen Chiang Kai-shek voraus hatte. Diese Zweischneidigkeit zeigt sich konsequent. Ein entfesselter Körper als Gegenprogramm zur Plastikgegenwart weckt Blut- und Bodenideologie. Okubai entwickelte sich zur vermarktbaren Bewegung, als deren Türsteher die Frage nach Authentizität fungierte. Are you in or are you out? Mark Greif, einer der intellektuellen Begleiter von Occupy Wall Street und eher dem Buch, den der Frischluft zugeneigt, erzählte in einem Interview mit der Taz, im Hamburger Ableger regelrechten Hass ausgesetzt gewesen zu sein, da die Ansicht vorherrschte, jemand, der noch keine Nacht im Zelt verbracht hatte, habe keine Ahnung von Occupy. Das Verschwinden weiblicher Aktivisten aus der offiziellen Wahrnehmung trotz einer generell starken feministischen Prägung oder das Unterwandern durch rechtes Gedankengut waren weitere Belege für die schleichende Zersetzung, die auch die Wiener Occupy-Version am Heldenplatz ergriff. Im Gänseblümchen sah man das Konzept Widerstand pragmatischer. Letztlich ging es darum, ein Miteinander verschiedener Weltanschauungen zu ermöglichen. A. erzählte mir, dass die Wohnwagensiedlung den Nachbarn der hinter Bahndamm und Wald gelegenen Häusereien suspekt sei, obwohl ein gegenseitiges, näheres Kennenlernen die Bedenken leicht zerstreuen könnte. Vor wenigen Tagen, so die Puppenspielerin, kam einer vorbei, der Erste, der sich ein eigenes Bild machen wollte. Er blieb für mehrere Stunden und reagierte auf das Gänseblümchen wie Allergiker auf Pollenflug, allerdings im verkehrten, sprich äußerst positiven Sinn. Früher, sagte A., hingen fahrende Künstler, reichten sie eine neue Stadt, weiße Wäsche aus ihren Wägen, um anzukündigen, dass man nichts von ihnen zu befürchten, aber alles zu erwarten habe.
Am Nachmittag ist der Heldenplatz sehr belebt. Viele Menschen überqueren ihn, viele stehen auf ihm herum und fotografieren die Reiterdenkmäler. Plötzlich aber bildet sich eine immer größer werdende Menschentraube und starrt auf das Pflaster. Moos wächst aus dem Boden, dichtes, grünes Moos, ein Schriftzug aus Moos. Den fotografieren jetzt alle, auch die, die gerade noch Prinz Eugen auf seinem Pferd abgelichtet haben. Das Gras, das über die Sache wächst, hat alle in seinen Bann gezogen. Hinter den Rücken, die sich über dem moosgrünen Satz beugen, verlässt jemand in einem grünen Mantel den Schauplatz, den Heldenplatz. Wer mag das wohl gewesen sein? Thomas Ballhausen.
Kleine Zeichenkunde. Als es Nacht wird, betrete ich, erst mit vorsichtigen, dann immer selbstbewusster gesetzten Schritten, den Platz im Zentrum der Stadt. Von hier aus werde ich eine gute Aussicht auf die vorbeiziehenden Kometen haben, deren Kommen in den letzten Wochen beinahe ebenso häufig in den unterschiedlichsten Medien diskutiert wurde, wie die Feierlichkeiten zu einem nachdenklich stimmenden Jahrestag, der Unbedachte und Ruchlose zur Verwendung des Begriffs Jubiläum verleitet hatte. Zu leichtfertig erschien mir die Verwendung dieses unangebrachten Wortes für eine lange zurückliegende Entscheidung, hinter die man nicht mehr zurücktreten konnte und deren Folgen immer noch wirken. Man könnte meinen, es ginge vielleicht doch um den Wunsch, das Unwiederholbare festzuhalten, das Einmalige zu datieren, doch nein. Auch dem Gedanken, dass wir doch ohnehin alle unserem wahrscheinlichsten Zustand zustreben, wurde hier kein Raum gegeben, mehr dem Beharren auf dem vermeintlich Vernünftigen, der Behauptung eines letzten, alles erklärbaren Grundes. Doch das Universum fällt ständig, in den Abweichungen verbergen sich die Möglichkeiten, in diesen wünschenswerten Irritationen liegt die Option der Entfaltung. Der Sturz nach unten, man muss kein vierbeiniger Theoretiker wie ich sein, um das zu erkennen, ist ohne Ende oder Aussicht, es sei denn, eine unvorhersehbare Berührung abseits der Regeln und der kontrollierten Normen schlägt neuem Bahn. Ich halte kurz inne, sehe mich um. Schon diese Gedanken könnten mir in diesen Zeiten als Verbrechen ausgelegt werden, aber die Dunkelheit verleiht mir eine freundliche Leichtigkeit und einen Anflug von Bewegungsfreiheit. Ich stelle mich direkt ins Zentrum des weitläufigen Platzes, der von Gebäuden aus anderen Teilen des Reichs, manche aus Lichtjahre entfernten Systemen, gesäumt wird. Die unterschiedlichsten, nebeneinander wie eine eigenwillige Sammlung wirkenden Bauwerke wurden an ihren Ursprungsorten abgetragen und hier, als Zeichen von Macht und Unterwerfung, wieder aufgebaut. Im Zentrum des Platzes stand einst ein mächtiges Handelskontor, der Sitz lange überwundener Herrscher. Im Gegensatz zu den anderen Bauten besiegter Konkurrenten hat man dieses abgetragen, die Trümmer heimlich wie die Teile einer geschändeten Leiche entsorgt. Man tilgte, so lassen die verblichenen Chroniken und die Aussagen der letzten Überlebenden vermuten, den imposanten Bau und ließ nur den neu ausgegossenen Platz frei. Einzig der Schatten des Kontors ist geblieben. Auch wenn sich keine Spur mehr davon finden lässt, wirft es immer noch seinen Schatten über weite Teile des Regierungsbezirks. Es ist eine fast schon körperliche Präsenz, die sich mit dem Stand der Sonne über die Stadtteile ringsum schiebt, als würde das Kontor, als Ausdruck einer eigentlich nicht überwundenen Kraft, immer noch an seinem angestammten Platz stehen. Dieser Umstand, an den man sich schließlich gewöhnt hatte, zeigt mir immer wieder, wie wir uns nicht mit unserer Vergangenheit konfrontieren, wie wir, als wir noch die Möglichkeit dazu hatten, uns nicht der Geschichte zuwandten. Trunken vom errungenen Sieg galten auch die neuen Befehle nur dem zweifelhaften Ringen um die Gegenwart, dem Festhalten am Jetzt. Nur zu gerne hätte ich damals mein Kommando abgegeben, hätte eine andere Rolle als die des Jägers annehmen wollen. Man tendiert dazu zu verdrängen, dass es schlussendlich nur Besiegte gibt. Ich gehe den Platz ab, folge den Linien zwischen den verlegten Steinplatten, erinnere mich an den Jubel, der mir angesichts der Umstände schon damals so unangebracht erschienen war. Über mir werden die ersten Kometen nun deutlich sichtbar. Alles an ihnen soll unserem Wissensstand nach natürlich sein. Doch zugleich ist uns mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unmöglich, sie zu berechnen oder vorherzusagen. Hier gibt es keine Gesetzmäßigkeiten, nur eine Fülle an Berichten und Beschreibungen, die auch in ihrer Gesamtheit nicht zwingend zur Wahrheit führen müssen. Der Wunsch, sich dem Schicksal zu entziehen, sich gegen den Verlauf der Entwicklungen zu stellen oder gar abzusichern, geht vielmehr mit der eigenen, wunschgemäßen Deutung der Umstände einher. An Plätzen wie diesen kann die Allgemeinheit ihren jüngsten Verfehlungen nachgehen. Ich aber nehme mir vor, mir auf dieser fragwürdigen Bühne ein letztes Mal selbst zu begegnen. Es soll der Raum meines Abtritts werden, immer in Erinnerung daran, jung und ungestüm gewesen zu sein. Man hielt mich und meinesgleichen berechtigt für wild und maßlos, für eigenwillige Waldbewohner, eine zum Krieg erzogene Horde, derer man sich bedient hat und die man nun für ausgestorben halten darf. Ich bin ein Beobachter, ein Wetterkundiger, aber vor allem bin ich der Ausdruck des Überholten. Die Welt gab sich mir immer als Bild zu erkennen, dessen Geheimnisse direkt an der Oberfläche im Bereich des Sichtbaren lagen. Es brauchte nur eine kleine Veränderung unserer Sehgewohnheiten und schon traten die Dinge und Umstände klar zutage. Diese Form der Klarheit ist immer noch wenig beliebt, lässt sie sich den gängigen Praktiken des gelenkten Täuschens doch nicht einverleiben. Niemand soll erinnert werden, dass wir vereinsamt auf uns selbst zurückgeworfen sind und dass wir im schließlich erstrittenen Umstand der Feindeslosigkeit ebenfalls nur Leere und Enttäuschung zu erkennen vermochten. Uns Mängelwesen war im Verlauf der immer gleichen Jahresfolgen, die unbeachtet gänzlich andere Zyklen als die der offiziellen Kalender einlösten, nicht gegeben zu erkennen, was uns aufzehrte und erschöpfte. Riten wurden praktiziert, nicht selten auch auf diesem Platz, deren Bedeutung immer unklarer wurde. Die Gesten und Sprüche gerannen zu Hüllen des Verschwundenen, zu verdrehten Gewohnheitshandlungen. Wir bescherten uns Niederlagen und die Einrichtung deformierender Institutionen, auch ich habe eine Rolle darin gehabt. An einem bestimmten Punkt des Verstummens und des ernüchternden Erkennens habe ich mich ausgeschlossen, mich gegen weitere Verschlimmerungen galvanisiert. Wenn ich jetzt hier stehe und die Kometen, die nun deutlich sichtbar über der Stadt dahinziehen, beobachte, wird mir schmerzlich bewusst, was für ein Fehler das gewesen war. Mein Scheitern am Alltag der Macht hatte mich starr gemacht. Ich war ein Gefangener des mir eigenen Widerspruchs geworden, durch meinen Gehorsam zu entsprechen und mir das Fragen doch nicht abgewöhnen zu können. Wer so auftritt, kann nur außerhalb stehen und ist nicht selten in Gefahr. Um mich zu entziehen, besuchte ich immer wieder die Ränder des Reichs, die entlegensten Vorposten und Forschungsstationen. Von dort aus konnte man bedenkenlos ins Nichts sehen, ohne sofort dafür bestraft zu werden. Der für mich vorgesehene Giftpfeil kam schließlich nicht so überraschend, wie man sich das von anderer Stelle wohl erhofft hatte. Es hat, was mich fast schon enttäuschte, keinen Helden gebraucht, um mich zu besiegen und auf lange Sicht zu töten. Alles, was an mir nicht menschlich ist, findet die Vorstellung einer Beerdigung ohnehin lächerlich. Das Reisen hat man mir schließlich verwehrt und in eine der Kolonien wollte man mich nicht ziehen lassen. Hier kann man mich kontrollieren und unter Beobachtung halten, auch wenn man mir bislang nie etwas nachweisen konnte. Doch ich stehe unter Verdacht, darf inzwischen selbst die Stadt nicht mehr verlassen und kann deshalb nur die mir verbleibende Zeit absitzen, die mittlerweile gut bekannten Wege neu abschreiten. Diese Stadt war nie meine Feindin, auch wenn mir die Aussicht auf die Sterne vor allem zu sagen scheint, dass es eine Ferne gibt, die nicht mehr für mich bestimmt ist. Mir fehlt nicht bloß ein Schiff und die Losungsworte, um ohne einen Gedanken an Rückkehr loszuziehen. Ich bin zudem nur mehr Teil von dem, was nicht mehr aus eigener Kraft übertragen werden kann. Was ich noch an Unsterblichkeit in mir herumtrug, legte ich tags zuvor in einen zitternden, unverständigen Mund. Dieses schöne Gesicht war mir Ausdruck einer törichten Hoffnung, gänzlich unbewusst für alles, was noch kommen wird. Man wird auch sie an ein Gebirge ketten, doch wird sie ausharren und den Strecken spannen lernen, nicht zuletzt, weil ich es ihr ermöglichte, weil ich sie dazu verdammte. Ich spüre eine feuchte Kälte heraufziehen, eine schlangengleiche Brise, unter der alle Belege verschwinden werden. Im Gefolge der Kometen, die mir noch nie so nahe erschienen sind, beginnen Gesteinsbrocken auf dem Platz und wohl auch auf die ganze Stadt niederzugehen. Spätestens jetzt, mit den heftiger werdenden Einschlägen, ist keine Indienstnahme der Zeichen mehr möglich. Eine ursprünglichere Bedeutung tritt hervor, eine Katastrophe, die den Boden beben lässt. Die Steinplatten des Platzes bekommen Risse, die sich rasch verbreitern und ausdehnen. All das ist weit weniger laut, als ich vermutet hätte. Auch als ich die den Platz umgebenden Gebäude von den Meteoriten und dem lebendig gewordenen Erdreich in Bewegung versetzt, wie erwachende Tiere aus ihren steinernen Einfriedungen stemmen, vermag ich kaum etwas zu hören. Sie beginnen zu schweben, langsam und stetig. Leitungen, Rohre und Verbindungskabel werden an ihren Unterseiten sichtbar, sie gleichen Organen, Eingeweiden. Ich laufe los, greife nach ihnen, wickle und binde so viele wie nur möglich an meinen Körper, mehr vom Gedanken getragen, mich ihnen anzuschließen, denn sie an diesem Ort festzuhalten. Unaufhörlich streben die Gebäude wie eine Gruppe steinerner Lenkdrachen weiter nach oben, das Gewicht ihrer Vergangenheit zieht mich mit ihnen hinauf. Beinahe schon habe ich den Boden unter den Füßen verloren. Für einen Moment stemme ich mich noch dagegen, halte die Welt in ihrem Lauf an, dann gebe ich nach.
Beatrice Simonsen.
Im Wohnzimmer der Republik. Im knappen Schatten auf den Stufen der Kirche kauernd verspeise ich mein Sandwich. Was mich auf den Minoritenplatz zieht, ist die Beschaulichkeit des Ortes. Die Kirchenmauer im Rücken wärmt. Ich habe meine Schuhe ausgezogen. Das Kopfsteinpflaster ist heiß an diesem Frühsommertag. In den oberen Stockwerken der Ministerien gehen die Fenster auf und zu. Jemand wirft einen Blick vom Außenministerium herunter auf die Innenministerin, die eben den Platz überquert. Das gelbe Kostüm ist schon sehr jugendlich, findest du nicht auch? Ist der Kanzler schon weg? Wart auf mich, ich bin gleich da, ruft die Ministerin in ihr Handy, stöckelt kippelnd über das grobe Kopfsteinpflaster. Der Kanzler wartet um die Ecke, lehnt am Wagenschlag, im weißen Hemd, ohne Sakko. Er hält sein Gesicht lächelnd in die Sonne. Von gegenüber winkt der Finanzminister im Seidenanzug. Ich sehe mich um, kein Bodyguard weit und breit. Wir sind in Österreich, keine Gewalt, kein Sex weit und breit. Nur brave Minister und Ministerinnen, keine Sensationen, kein Bundeskanzler, der mit wehendem Haar auf einen Motorroller springt. Die Paparazzi kugeln im Bett herum, gähnen laut. Ich schaue auf die Uhr, trotte über den Platz. Der Außenminister liest Zeitung auf der Parkbank. Es ist das Wohnzimmer der Republik. Der Kanzler und die Innenministerin fahren im schwarzen Wagen ab, lassen die Grenzen des Wohnzimmers hinter sich, machen sich auf zum Wirtschaftsgipfel. Von dort geht der Blick weiter über die Höhen und Tiefen der Finanzwelt. Inzwischen treten Minister und Ministerinnen auf, treten ab. Farbe egal, die Einrichtung des Wohnzimmers wird angepasst, der Stil wenig verändert. In die Schlafzimmer schauen wir nicht hinein, in ihre Köpfe auch nicht. Ich passiere die Grenzen meiner Arbeitsstätte. Lichtschranke, Ausweiskontrolle, noch ein paar Stufen, ich bin gleich da. Der Kollege nimmt die Füße vom Tisch, als ich die Tür zu unserem Zimmer öffne. Schon da? Er putzt die Krümel seiner Jausensemmel vom weißen Hemd. Zigarette? Ich schüttle den Kopf, logge mich ein, er verschwindet ins Raucherzimmer. Man sagt, wie ein Wirbelsturm fege das Kapital über die globalisierten Märkte. Ich sitze im Auge des Wirbelsturms, in Ruhe. Um mich herum tobt das Kapital. Emsige Männer in schwarzen Anzügen, flotte Frauen in schwarzen Kostümen laufen treppauf und treppab und pflegen Netzwerke, um nicht ihren Plätzen in unruhigen Zeiten enthoben zu werden. In den Kellern ihrer Arbeitsplätze ist die aufstrebende Jugend eingebunkert, wo sie ins Einmaleins des Zahlenjonglierens eingeweiht wird. Hat sie sich einmal mit dem Prinzip der Kapitalvermehrung einverstanden erklärt, steht dem Aufstieg aus dem Keller ans Licht nichts mehr im Weg. Alle sorgen dafür, dass das Geld arbeitet. Geld muss im Fluss bleiben. Geld bleibt nur im Fluss, wenn Männer und Frauen emsig und flott treppauf und treppab laufen. Die Kurse an den Börsen treibt es hinauf und hinunter, haltlos und spekulativ, sagt man, das große Geld winkt kurz und entschwebt in andere Sphären. Ich dagegen sitze. Ich bewege mich nicht. Ich schaue zu, wie das Geld arbeitet und fließt. Es fließt direkt durch meine Finger. Nicht wie früher, nicht konkret, nicht in Scheinen oder Münzen etwa, nicht geldzählerisch. Es fließt in Zahlen. Je abstrakter, desto besser lassen sich Millionen hin und her schieben. Manchmal sind es Milliarden. Bleiben wir bescheiden. Millionen sind außerhalb meiner Welt, in anderen Sphären. Diese Millionen sind abstrakt. Ich habe keine konkrete Vorstellung einer Million, weil ich keine Vorstellung von Werten im Sinne des Kapitals besitze. Das war schon immer das Bequemste zu behaupten, man wisse von nichts, man könne sich das nicht vorstellen. Ich sitze im Auge des Kapitals und beobachte den Wirbelsturm. Ich sehe, dass Menschen die vielstelligen Zahlen hin und her bewegen und Kapital bilden. Je besser man sich im Wirbelsturm bewegen kann, desto mehr Geld fließt. Der Überschuss spritzt davon und gierig schafft man ihn in die eigenen Taschen. Geld muss fließen, es hilft nicht, es zu besitzen. Das Radio sagt uns, dass wir es ausgeben sollen. Aber wo ist das Geld? Wer hat es? Das Konkrete. Wer weiß, auf welchen Inseln die Scheine geparkt werden und wie man an sie herankommt. Die Gesellschaften, die das konkrete Geld unkonkret machen, sagen, sie wüssten es nicht. Alle suchen es, weil das Geld nur in Zahlen existiert. Diese Zahlen werden immer mehrstelliger, bis sie wieder schrumpfen und ein kleiner kurzer Strich davor gesetzt wird. Minus. Das Minus ist nicht schlimm. Aus dem Minus wird schnell wieder ein Plus, wenn man die Instrumente nur richtig beherrscht. Die Männer und Frauen beherrschen die Instrumente und ich rechne nach. Es ist ein Spiel. Ein Spiel, in dem selten jemand K.O. geht. Wenn einer verliert, darf sie, er, in der nächsten Runde wieder mitspielen. Mit einer anderen Farbe eben. So wächst das Kapital. Ich weiß es. Gelernt ist gelernt. In der Früh um 7:30 renne ich über den Graben. Auf meinem Weg zur Arbeit unterscheide ich haargenau zwischen den Gewinnern und den Verlierern. Neuerdings gehöre ich zur Gewinnerseite. In gutes Tuch gehüllt, auf neuen Schuhen, sehe ich mir sehr genau die Gesichter der sozial der Niederliegenden an und versuche, echte von gekünstelter Not zu unterscheiden. Dabei ist es gleichgültig, ob die schmierige Kleidung und die strähnigen Haare echt oder unecht sind. Allein die Bemühung darum und die Unausweichlichkeit der Erbarmungswürdigkeit lässt meine Füße umso fester den Asphalt treten, damit ich nicht wieder abrutsche, hinunter in die Gefilde der unter- oder unbezahlten Tätigkeiten, damit ich nicht in Mitleid verfalle auf meinem Weg zur Arbeit. Immer geben, sagt rührselig meine Mutter. Die Leute, die das meiste Geld haben, geben am wenigsten, weil sie sich nicht vorstellen können, wie es ist, arm zu sein. Das lange Band mit dem Schild baumelt um meinen Hals. Auf dem Schild ist ein Foto von mir, darunter steht mein Name. Ich gehöre meiner Firma. Ich bin das Rennpferd, das seinen Stall sucht. Andere Rennpferde mit anders bunten Bändern suchen die ihren. Wir stampfen vor Energie und schnauben in den kommenden Arbeitstag. Wir freuen uns auf die auf uns zukommenden Aufgaben, scharren mit den Hufen. Das Pflaster ist hart. Wenn wir nicht eifrig genug scharren, schaut uns der Jockey im Seidenblouson fragend an, hebt drohend die Peitsche, schließlich entlässt er uns seufzend auf den freien Arbeitsmarkt. Wenn, dann. Wenn nicht, dann nicht. Insofern eine familiäre Situation. Angeblich werden die Armen immer ärmer. Wer weiß das schon genau? Ich selbst profitiere vom Spiel. Ich habe mich entschieden, mitzuspielen, auf unterstem Niveau. Ich bin entbehrlich, aber nützlich, vor allem, weil ich keine Meinung habe. Das wäre meiner Arbeit hinderlich. Ich lese also Zahlen, tippe sie akribisch in meinen Rechner, spreche und denke in Zahlen, nenne sie Umsatz, Gewinn und Verlust. Spreche von Geldwäscherichtlinien und Controlling und habe die Sicherheit, auf meinem eigenen Bankkonto eine kleine, aber stabile Summe vorzufinden, von der ich leben kann. Das ist praktisch. Ich bin eine praktische Frau. Mein Vater war Fischer. Das war praktisch, aber nicht im Sinne von Geld. Er hat immer gesagt, das Kind muss was lernen. Unter Lernen verstand er nicht das Fischen. Mein Vater hat immer gesagt, arm sein, das ist das Schlimmste, nie wieder arm sein. Hunger haben, das ist das Schlimmste, nie wieder Hunger haben. Arbeitslos sein, das ist das Schlimmste, nie wieder arbeitslos sein. Mein Vater hat mir seine Uhr geschenkt, sagte, die Uhr brauche ich nicht, ich habe Zeit genug. Er wäre sicher stolz auf mich, dass ich mich bei der Arbeit nicht bewegen muss, genauso wie er. Er lebte am Fluss, saß und schaute, wie das Wasser fließt. Das Wasser ernährte ihn mehr schlecht als recht. Auch ich lebe am Fluss, sitze und schaue, wie das Geld fließt. Das Geld ernährt mich recht und schlecht. Es beruhigt mich, dass es um mich herum fließt und stürmt. Je mehr die Männer und Frauen um mich herum laufen, desto ruhiger sitze ich. Mittags stürze ich aus dem gläsernen Käfig hinaus in die in Minuten bemessene Freiheit. Immer Achtung, immer Lächeln, alle sind sehr zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz. Man könnte es nicht besser haben. Die Dame von den Human Resources gibt sich alle Mühe. Wir werden ständig befragt und ausgewertet. Was könnte man an ihrem Arbeitsplatz noch verbessern? Wir wollen ihre größtmögliche Zufriedenheit erreichen. Ich halte ihr die Tür auf, sie schaut an mir vorbei, winkt meinem Kollegen, der eben die Treppe herunterkommt. Ich entwische. Im Eiltempo hole ich mein vorbestelltes Luxusmenü immer mit dem Blick auf die Uhr. Pro Arbeitstag erhalte ich einen Gutschein von 3 Euro für meine Ernährung. Das ist zu wenig. Als Ausgleich habe ich ein Gratis-Handy bekommen. Das ist zu viel. Das Volk braucht kein Brot, das Volk braucht Spiele. Heute besuche ich die Kaiserin Elisabeth im Volksgarten. Die stöckelbehafteten Arbeitsschuhe hämmern den Asphalt, ich bin flink. Die Kaiserin sitzt wie eh und je steif vor der Wasserfläche. Im Frühsommer ist der Platz leer. Die Steinbänke sind eisig kalt. Ich breite Mantel und Pullover aus, schütze meine dem Arbeitsplatz angemessene Arbeitskleidung mit Papierserviette und öffne die Plastikschachtel mit 6 abgezählten Stück Sushi Maki. Die Portion heißt Mini, der Preis ist Maxi. Die Kaiserin sitzt weiß zwischen roten Gladiolen, ich ihr gegenüber. Wir beide mit Blick auf die glatte Wasserfläche. Es geht mir doch besser als ihr. Das Plätschern des Wassers in dem Brunnen kühlt meinen Mut. Die Gedanken verschwimmen. Gern würde ich mich hinlegen auf eine Parkbank unter den rauschenden Bäumen und in die Blätter schauen. Ich raffe meine 7 Sachen zusammen, renne los, ich muss doch im Fluss bleiben, am richtigen Ort sitzen, mein Geld verdienen. Der Kollege wird die Füße vom Tisch nehmen und auf die Uhr schauen. Zigarette? Wird er fragen. Ich weiß nicht, warum ich immer zu spät komme. Die rumänische Bäuerin isst ihr Brot hockend zwischen den abgeernteten Kukuruzstauden. Die Bosnierin hockt sich an den Rand der Straße, während sie auf den Bus wartet. Die Somali hockt auf der blanken Erde und bietet mir süßen Tee an. Vor dem Bankomat in der Herrengasse hockt eine junge Chinesin auf hochhackigen Schuhen, während ihre Freundin die Geldscheine aus dem Apparat zieht. »Hi, Girls«, sagt der falsche Mozart auf dem Michaelerplatz zu einer Gruppe hochbusiger Touristinnen. »What are you doing tonight?« Junge Japanerinnen fotografieren lächelnd. Sie haben von ihren Kimono-tragenden Ahninnen die kurzen Schritte geerbt. Die üppigen Rosenbeete im Volksgarten, die glatten Steinfliesen der inneren Burg, die dunstigen Innenräume der Nationalbibliothek, der gekehrte Vorplatz der Stallburg, auf dem sich die gestriegelten Lipizzaner recken, sind mein Zuhause. Die Fiakerfahrer mit ihren dicken Rossschwänzen, den mageren Pferden und den aufgeputzten Kutschen am Heldenplatz, die asiatischen Cellisten unter der Michaela-Kuppel, die blinden Sänger am Graben, die durch die Innenstadt lärmenden Schulklassen, die vor dem Haashaus jausenden Kindergartenkinder, die als Edelmänner verkleideten Slowaken am Stephansplatz, die geschminkten Damen mit den Einkaufssackerln teurer Boutiquen, in denen sie ihr Mittagessen ins Büro tragen, die jungen Männer in schwarzen Anzügen mit zu langen Ärmeln, zu kurzen Hosen und ungeputzten Schuhen, die knienden Bettler an den Straßenecken sind meine Familie. Ich öffne und schließe die Schubladen meines Lebens, steige ein und aus, wechsle die Farbe, passe die Wohnzimmereinrichtung an, der Stil ändert sich wenig, ich trete auf, trete ab im Wohnzimmer der Republik.